Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Anja Reinhardt. Vor 3 Wochen rief das EU-Parlament den Klimanotstand aus. Obwohl das eine eher symbolische Aktion war, ist doch mittlerweile den meisten Menschen bewusst, dass massive, vielleicht sogar radikale Veränderungen nötig sind, um unseren Planeten zu schützen. Darüber wurde auch auf der Klimakonferenz in Madrid gesprochen. Die Stimmung ist durchaus alarmistisch. Nicht selten werden Begriffe wie Katastrophe, Apokalypse, Weltuntergang oder Endzeit gebraucht. Der Wandel, so heißt es, könne nur mit Verboten und Verzicht erreicht werden. Nachhaltigkeit dagegen ist schon deutlich positiver besetzt. Ressourcen schonen, Verschwendung vermeiden, das klingt vernünftig. Mit einem Rückfall in die Epoche vor der Vernunft, vor der Aufklärung wiederum, argumentieren die Klimaleugner gegen eine vermeintliche Hysterie. Wie erzählen wir uns den Klimawandel, das Zeitalter des Anthropozäns? Welche Entwürfe gibt es für die Zukunft? Darüber will ich in diesen Kulturfragen mit dem Soziologen Sikat Neckel sprechen, Leiter der Kolleg-Forschungsgruppe Zukünfte der Nachhaltigkeit an der Universität in Hamburg. Hallo, Herr Neckel.
Guten Tag.
Wann hat das denn eigentlich angefangen mit diesen Katastrophenszenarien?
Na, man kann sagen, dass es in den 70er Jahren die ersten Szenarien gegeben hat. Die Grenzen des Wachstums, wir erinnern uns an diese Buchtitel.
Der Report, den der Club of Rome veröffentlicht hat, worauf auch immer wieder hingewiesen wird, dass der jetzt schon 50 Jahre alt ist.
Genau. Und damals ging es noch ein bisschen um eine andere Geschichte. Da wurde noch argumentiert, dass die Ressourcen, die wir verwenden, begrenzt seien. Und dass wir uns deshalb in unserem Verbrauch von Ressourcen einschränken müssen. Heute ist es ja eher die Argumentation, dass man sagt, es mag genügend Öl und Kohle auf der Erde noch geben. Gerade hat ja Mexiko ein riesiges Ölfeld neu entdeckt, aber es kommt darauf an, diese fossilen Energiestoffe in der Erde zu lassen, weil sie eben mit vielen Emissionen verbunden sind. Dann hat es in den 80er, 90er Jahren über Al Gore zum Beispiel diese erste Kampagne gegeben, die erste Mobilisierung um den Klimawandel herum. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr zugespitzt. Allerdings muss man auch, wenn man auf die Klimadaten schaut, sehen, dass sich die Lage, auch der ökologische Zustand der Erde, tatsächlich eben auch dramatisch verschlechtert hat.
Aber diese dramatische Verschlechterung, da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, wie wir das eigentlich wahrnehmen, die ist ja doch schon ein bisschen länger klar. Und ich glaube, für viele Leute sieht es so aus, als ob eigentlich diese alarmistische Haltung vor allen Dingen mit Greta Thunberg doch Fahrt aufgenommen hat. Würden Sie dem zustimmen oder ist das vielleicht nur eine mediale Wahrnehmung?
Dass das mit Greta Thunberg und Fridays for Future und der weltweiten Klimabewegung an Bedeutung gewonnen hat, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich würde es nicht unbedingt so als alarmistisch bezeichnen, weil mit diesem Begriff ja immer auch die Bedeutung verbunden ist, dass man hier vorschnell und möglicherweise ohne gute Gründe einen Alarm ausrufen würde, der möglicherweise gar nicht berechtigt ist. Ich glaube, davon können wir tatsächlich nicht ausgehen. Die Dinge haben sich etwas beschleunigt. Die Klimaforscher, die zum Beispiel auch hier an der Universität Hamburg in den Erdwissenschaften, in den Geowissenschaften arbeiten, die haben ja selber noch vor einigen Jahren angenommen, dass der Klimawandel sehr viel langsamer sich vollziehen würde, als jetzt neue Berechnungen und neue Einsichten tatsächlich es dargestellt haben. Wir sind mit sprunghaften Entwicklungen konfrontiert, über deren Vorhersage eine große Unsicherheit besteht. Wir wissen allerdings, dass wir nicht von einem stetigen Wandel ausgehen können, sondern wir müssen von diesen sogenannten Kipppunkten, von den Tipping Points ausgehen. Das heißt, die Gefahr besteht, dass das Erdsystem in eine Kettenreaktion versetzt wird, die dann tatsächlich außer Kontrolle gerät. Und das ist auch die allgemeine Unsicherheit, die wir heute finden in den Einschätzungen. Und angesichts dieser Unsicherheit ist es nicht verwunderlich, dass die Situation heute dramatischer noch dargestellt wird, als das etwa in den letzten Jahren der Fall gewesen ist.
Es gibt ja durchaus viele Leute, oder das wird allgemein öffentlich auch so dargestellt, eine Wahrnehmung eines Epochenwandels, einer Wendezeit. Das wird ja auch nicht ausgelöst dadurch, dass es zum Beispiel eine Bedrohung gibt, die sichtbar ist wie Krieg, sondern das ist eine andere Art von Bedrohung, die wir natürlich auch wahrnehmen durch zum Beispiel sehr heiße Sommer, die wir selbst in Europa jetzt spüren. Ich habe eben schon mal das Wort Apokalypse benutzt. Das ist ja durchaus ein Begriff, der im Zusammenhang mit dem Klimawandel auch immer wieder fällt.
Das ist richtig, weil wir mit dem Klimawandel und mit anderen Veränderungen des Erdsystems eben tatsächlich damit konfrontiert sind, dass möglicherweise die elementaren Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens, jedenfalls wie wir es bisher gekannt haben, zur Disposition gestellt sind. Die Apokalypse ist ja im 20. Jahrhundert nochmal als eine Wahrnehmungsform stark in die öffentliche Aufmerksamkeit geraten über die Atombombe. Und in der Zeit der Entwicklung der Atombombe hat etwa der deutsche Sozialphilosoph Günther Anders sein wichtiges Buch »Die Antiquiertheit des Menschen« geschrieben. Und damals sprach Günther Anders im Zeichen der Atombombe von der Apokalypse Blindheit der Menschen. Er konstatierte, dass wir auf der einen Seite mit der Entwicklung der Atombombe faktisch über die Möglichkeiten der Selbstauslöschung verfügen und konstatierte gleichzeitig, dass das im menschlichen Bewusstsein aber gar nicht richtig ankommt. Er nannte das eben Apokalypse Blindheit, weil es all unserer Wahrnehmung, all unserem Sein in der Welt die Grundlage entziehen würde. So etwas Ähnliches haben wir vielleicht heute durchaus auch. Es gibt eine große Abwehr gegen die dramatischen Konsequenzen, auf die wir zulaufen könnten. Die ist nochmal dadurch etwas verändert, dass wir es bei der Apokalypse Blindheit hinsichtlich der Atombombe, da hatten wir es ja am Ende oder wir haben es immer noch mit politischen Entscheidungen zu tun. Und es hat ja auch Zeiten gegeben, in denen etwa Atomsperrverträge und Abrüstungsabkommen abgeschlossen worden sind zwischen den Supermächten. Das heißt, wir haben gemerkt, es ist auch eine Frage, wie wir uns, wie sich die Politik entscheidet. Der Unterschied ist jetzt, dass wir befürchten müssen, dass bei aller wissenschaftlichen Forschung, bei allen Möglichkeiten der technologischen Intervention das Erdsystem tatsächlich außer Kontrolle geraten könnte.
Darf ich da kurz einhaken, Sigurd Neckel? Ist der Unterschied nicht auch, dass, weil Sie eben von politischen Systemen gesprochen haben, dass jetzt das Bewusstsein eigentlich da ist, dass das menschengemacht ist, insofern als dass wir alle daran beteiligt sind und nicht irgendwelche politischen Systeme, die ja auch ein bisschen was Abstraktes haben?
Wir sind alle daran beteiligt, das ist ein Problem der Menschheit, aber wir sind in unterschiedlichem Ausmaß daran beteiligt. Die früh industrialisierten Länder des globalen Nordens sind maßgeblich an der Entstehung des Treibhauseffektes beteiligt gewesen und sind maßgeblich beteiligt am Ausstoß von CO2, während die meisten Folgen des Klimawandels heute bereits im globalen Süden festzustellen sind. Deshalb hat man ja auch etwa bei dem Pariser Klimaabkommen davon gesprochen, dass wir eine gemeinsame, aber eine differenzierte Verantwortung in der Welt haben. Wir als diejenigen im globalen Norden, die maßgeblich die Verursacher des Klimawandels sind, müssen auch mehr gegen den Klimawandel unternehmen als die Länder, die wesentlich weniger daran beteiligt sind, aber die meisten Auswirkungen zu spüren bekommen.
Ich würde gerne nochmal auf den Ursprung des Begriffs Apokalypse zurückkommen, auf auch die Konnotation. Das ist ja ein biblischer Begriff, Apokalypse. Und das, was Sie jetzt beschrieben haben oder über das jetzt auch natürlich weltweit diskutiert wird, da gibt es ja auch ein großes Schuldmotiv. Inwiefern gibt es da Bezüge zur Religion in dieser ganzen Klimadebatte und wie wir uns den Klimawandel erzählen?
Es ist natürlich so, dass die klassische Erzählung des Weltunterganges etwa für uns eine religiöse Erzählung ist. Es ist so, dass das Bild des Weltunterganges, wie Sie sagten, eine Art von Bestrafung ist. Ja? Und insofern hat sich das tief in unser kulturelles Bewusstsein und in unsere Überlieferungen eingegraben. Aber ich glaube, man sollte an diesem Punkt die Dinge auch nicht überziehen. Schuld wird ja immer dann thematisiert, debattiert, wenn es darum geht, ob ich durch meine eigenen Handlungen für schädliche Folgen bei anderen Personen verantwortlich bin. Und ich glaube, wir können das in einer sehr rationalen Art und Weise tatsächlich auch behaupten, dass unsere Lebensweise und unsere Wirtschaftsweise dafür verantwortlich ist, dass wir heute diesen bedrohlichen Zustand des Erdsystems haben, was nicht unbedingt bedeutet, dass das mit Absicht geschehen wäre oder sonst etwas, aber es geht hier um Verantwortlichkeit und es geht auch, würde ich denken, in einem rationalen Sinne um Schuld, jedenfalls in dem Moment, in dem die Auswirkungen etwa der fossilen Energieträger auf das Weltklima bekannt geworden sind. Seither kann man nicht einfach sagen, dass wir dafür nicht auch eine Verantwortung haben und dass wir nicht auch schuldig werden könnten an dem Zustand, den wir möglicherweise im Verlauf des 21. Jahrhunderts in der Erde herbeiführen.
Jetzt gibt es ja zu diesem Bild der Apokalypse auch den Gegenentwurf, den die Klimaleugner eben gerne mit Hysterie, Klimahysterie bezeichnen, die auch jemanden wie Greta Thunberg durchaus verunglimpfen und zum Beispiel an den italienischen Prediger Savonarola erinnern. Ist das auch ein Bild, das sich verfestigt, also das dem gegenübersteht, mit dem sozusagen unsere Zeit irgendwie versucht wird, in eine Geschichte zu packen?
Natürlich, diese Art der Leugnung, das ist eine Realitätsflucht, wenn man so will. Ja, es wird nach Sündenböcken geschaut, die dafür verantwortlich seien, dass die vermeintlich unproblematische Normalität des Lebens nicht einfach so weiter fortgesetzt werden kann. Das finden wir immer auch in der Geschichte menschlicher Gesellschaften. Ich glaube allerdings, dass die Klimaleugnung vielfach tatsächlich auch von politischen und ökonomischen Interessen mitbestimmt ist, dass wir in jeder Gesellschaft jetzt, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels befasst, ist festzustellen, dass die ökonomischen Widerstände, die Widerstände der Unternehmen, der großen Industrien, wenn man etwa in Deutschland an die Automobilindustrie, aber auch an die Energiewirtschaft denkt, dass diese Widerstände sehr groß sind. Also insofern neige ich auch hier dazu, ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben und sich auch die Interessenlagen anzuschauen. Was ich allerdings wichtig finde, ist, dass wir uns, was den Klimawandel, die Erderwärmung und die Konsequenzen betreffen, dass wir uns hier nicht nur in einem Spagat bewegen zwischen der Apokalypse auf der einen Seite und der schlichten Leugnung auf der anderen Seite. Es gibt auch andere Vorstellungswelten, die mit dem Klimawandel verbunden sind. So überraschend das klingen mag, aber wenn man mit Klimaforschern spricht, dann wird man mitunter auf den überraschenden Befund stoßen, dass hier sich auch ein neuer Fortschrittsoptimismus breit macht, weil man der Auffassung ist, dass am Ende letztendlich nur technologische Lösungen uns eine Bewältigung dieser Probleme bringen können und weil man mit einer ziemlichen Selbstsicherheit sagt, dass man über technologische Innovation es am Ende schaffen würde, wirtschaftlichen Wohlstand und Emissionen voneinander zu trennen. Also auch das gibt es. Es gibt eine neue Technikbegeisterung. Es gibt einen neuen Futurismus, wenn man so will, dass man Sonnensegel ins Universum stellt, um die Einstrahlung der Sonne auf die Erde zu minimieren.
Das, was man als Geoengineering eigentlich bezeichnen würde, dass man zum Beispiel das Meerwasser aus der Tiefe nach oben pumpt. Das sind, ich würde ganz gerne auf das, was Sie ja sozusagen in Ihrem Kolleg besprechen, zu sprechen kommen, nämlich Zukünfte der Nachhaltigkeit. Brauchen wir positive Entwürfe? Brauchen wir Utopien eigentlich?
Unbedingt, denn ich glaube, so berechtigt die Warnung vor den Konsequenzen des Klimawandels ist, so wenig anhaltend scheint mir die Kraft dieser Erzählung zu sein, wenn es darum geht, tatsächlich an den Konsequenzen festhalten zu wollen, politisch festhalten zu wollen. Man braucht sicher positive Vorstellungswelten. Das Überraschende ist, wie ich finde, dass es auch im Klimawandel und gerade im Klimawandel in dieser ganzen Debatte darum auch eine Vielzahl von positiven Vorstellungswelten und neuen Utopien gibt. Also man kann sagen, dass eigentlich seit 30 Jahren für viele Bevölkerungsgruppen, viele Sozialgruppen bei aller Krisenhaftigkeit, die wir manchmal mit unserer Gesellschaftsordnung verbinden, aber viele Gründe entfallen sind, warum man die Gesellschaft eigentlich grundsätzlich verändern sollte. Das hat sich jetzt aber selber verändert. Für viele Menschen und für viele Gruppen in der Gesellschaft, für die jüngere Generation, scheinen jetzt ganz handfeste Gründe vorzuliegen, warum man die Gesellschaft verändern muss, hin zu einer Gesellschaft der Suffizienz, also einer Gesellschaft, die an der Ausstattung mit materiellen Dingen auch einmal genug hat, hin zu einer Gesellschaft, die sich nicht ausbeuterisch und kriegerisch gegenüber der Natur verhält und im Wirtschaftswachstum ein Ziel als solches betrachtet.
Das ist ja die große Frage eigentlich auch neben der Klimadebatte, Sigurd Neckel, nämlich die Frage, ob der Kapitalismus mit seinem Wachstumsdogma eben nicht an ein Ende gekommen ist. Und in dem Zusammenhang finde ich es ganz interessant, was die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprochen hat, nämlich Klimaneutralität in Europa bis 2050 mit gleichzeitigem wirtschaftlichem Wachstum, grünem Wachstum. Das ist ja dann doch wieder eine Erzählung, die im Grunde genommen sagt, wir machen so weiter, nur wir machen viel besser weiter.
Richtig, das ist eine Erzählung, wie man sie in diesem ganzen Bereich der sogenannten ökologischen Modernisierung auffindet. Hier ist man sehr stark davon überzeugt, dass man sowohl die technischen wie die ökonomischen Mittel hätte, um den Klimawandel, um dem nicht nur zu begegnen, sondern um die Probleme des Klimawandels vielleicht sogar zu einem erfolgreichen ökonomischen Geschäftsmodell zu machen. Ob das tatsächlich funktionieren wird und ob das tatsächlich auch bisher schon funktioniert hat, darüber darf man durchaus seine Zweifel haben. Denn es gibt ja alle diese Instrumente schon. Es gibt das Impact Investing, es gibt die Green Bonds etwa als Produkte der Finanzindustrie.
Green Deal steht auch immer wieder.
Wobei da muss man die Entwicklung abwarten, weil den Green Deal würde ich da ein bisschen herausnehmen. Jedenfalls gibt es ja Vorstellungen, nicht nur bei der Europäischen Union darüber, wie eine klimafreundliche Politik mit der Sozialpolitik der Gesellschaft verbunden sein könnte. Das finde ich eine notwendige Verknüpfung, damit diejenigen in der Bevölkerung, die durch einen Wandel weg von der fossilen Industrie sicher Nachteile in Kauf nehmen müssen, damit die nicht zu Gegnern von Klimapolitik werden, muss man hier Kompensationen, muss man hier neue Möglichkeiten erkunden und auch sozialpolitisch tätig sein. Das ist eine Ursprungsidee, wie sie etwa in den Vereinigten Staaten jetzt auch die linken Demokraten etwa um Bernie Sanders herum entwickeln. Und es gibt auch in Europa entsprechende Vorstellungen. Der Green Deal, so wie er von der Europäischen Kommission im Augenblick vorgeschlagen wird, verzichtet eigentlich auf starke sozialpolitische Impulse, sondern setzt darauf, dass man durch die Kräfte des Marktes, durch den Preismechanismus und durch technologische Innovation den Klimawandel in den Griff bekommen würde. Die ersten Ergebnisse, die man aber etwa kennt, was der Emissionshandel etwa bringen würde, die zeigen doch, dass man hier sehr zurückhaltend sein muss. Und auch die CO2-Bepreisung, die wir in Deutschland jetzt so vielfach diskutiert haben mit dem Klimapaket der Bundesregierung, da zeigt sich doch eben, dass vergleichsweise wirkungslos ist und dass sich das wirtschaftliche Interesse vielleicht auch sehr stark darauf richtet, weil diese Modelle wiederum mit ökonomischen Renditeerwartungen gut zu verbinden sind. Und die Frage ist, ob wir uns das eigentlich künftig noch leisten können.
Ich würde gerne, Sigurd Neckel, noch mal zurückgehen auf etwas, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich wenn Sie von der Suffizienz gesprochen haben, dass wir uns vielleicht in ein Zeitalter der Suffizienz begeben müssen. Denn der Kapitalismus ist ja genau das Gegenteil. Da geht es immer um Insuffizienz. Also es geht darum, dass man immer zu wenig hat, dass man noch neue Sachen braucht. Aber das ist ja durchaus auch ein Menschenbild. Auch der Mensch ist ja nie genug so, wie er ist, sondern er muss sich ständig selbst optimieren. Brauchen wir also auch ein neues Menschenbild?
Ja, ich meine, das Menschenbild, dem wir häufig folgen, also das Subjekt, das ich eigentlich ständig verbessern möchte, das ist sicherlich mit unserer modernen kapitalistischen Gesellschaft auch verbunden. Aber ich glaube, dass wir auch etwas vorsichtig sein sollten, sofort die Vorstellung von einem neuen Menschen herauszuholen, wenn es um die Bewältigung solcher Krisen wie den Klimawandel eben tatsächlich geht. Das trägt auch die Gefahr in sich, dass wir die Maßnahmen, die jetzt erforderlich sind, viel zu stark privatisieren und auf das Individuum zuschreiben. Ich glaube, es kommt vor allen Dingen darauf an, die Menschen in kurzer Zeit völlig umstülpen zu wollen. Und ich glaube, dass das auch in der Gesellschaft nicht weiterführt. Was die Klimasünden einzelner Menschen angeht, da verhält es sich, glaube ich, so, wie wir das auch aus der katholischen Kirche kennen. Die Liste der Sünden ist prinzipiell unabschließbar. Wenn wir uns gerade das Fleischessen abgewöhnt haben oder nicht mehr fliegen, dann stellt sich als nächstes die Frage, ob wir eigentlich unseren Computer noch anstellen sollen. Das heißt, wir dürfen uns nicht in eine gesellschaftliche Situation bringen, denke ich, in der wir versuchen, diese fundamentalen Probleme durch gegenseitige Schuldzuweisungen und eine aus dem Ruder laufende Moralisierung bewältigen zu wollen. Bei aller Notwendigkeit, dass wir darüber nachdenken, was wir selber auch anders machen könnten, müssen wir allerdings eingestehen, dass der wesentliche Umschwung erfolgen muss durch eine Umstellung der Infrastruktur, in der wir leben und die wir auch weiterhin noch benötigen werden.
Und das wäre dann eben das Thema, um auf Zukünfte der Nachhaltigkeit zu kommen. Also ich möchte da noch mal ganz kurz vielleicht den Bogen schlagen zur Renaissance, in der es ja auch doch einen starken Drang danach gab, in die Zukunft zu schauen. Thomas Mores Utopia zum Beispiel. Das war auch so ein Epochenwechsel im Grunde genommen. Das war eine Wendezeit. Also wir brauchen positive Entwürfe für die Zukunft, die tatsächlich ja aber auch erzählen, der Mensch hat das weiterhin unter Kontrolle.
Nein, ich glaube, wir müssen uns vor allen Dingen deutlich machen, dass wir nicht immer alles unter Kontrolle haben und deswegen vorsichtiger gewissermaßen im Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen umgehen müssen. Also ich glaube, von dieser Kontrollvorstellung müssen wir uns ein bisschen verabschieden, denn wir bekommen ja nun gerade fast wöchentlich dokumentiert, dass Dinge passieren, die nicht mehr unter unsere Kontrolle zu stellen sind, wenn in der Arktis die Eisschilde verschwinden und in Sibirien die Permafrostböden auftauen, dann sind das Prozesse, die weit über die gegenwärtigen menschlichen Kontrollmöglichkeiten hinausgehen. Wir müssen sehen, dass wir mit dem Erdsystem als Menschen, als Menschheit verbunden sind. Und da führt die Vorstellung, wir würden uns auch weiterhin die Erde so untertan machen können, die führt nicht weiter.
Trotzdem, glaube ich, kann man sagen, wir sind im Anthropozän, auch wenn es, soweit ich weiß, offiziell noch nicht festgelegt ist, dass wir uns im Anthropozän befinden. Welches positive Narrativ für die Zukunft nach dem Klimawandel gibt es denn?
Ob wir tatsächlich so weit in die Zukunft blicken können, das weiß ich gar nicht, weil der Klimawandel wird uns nach allem, was wir bisher wissen, auch noch im nächsten Jahrhundert beschäftigen. Aber ich glaube, es gibt die positive Vision bei mehr und mehr Menschen, vor allen Dingen auch in der jüngeren Generation, dass wir aus diesem ausbeuterischen Verhältnis, das wir zur Natur entwickelt haben, dass wir aus diesem Verhältnis heraus müssen und dass wir das nur können, wenn wir tatsächlich auch die menschlichen Verhältnisse weniger ausbeuterisch, etwa im Verhältnis zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden gestalten, wenn wir in einem materiellen Verzicht nicht nur einen Rückgang von Selbstverwirklichungsmöglichkeiten sehen, sondern möglicherweise auch einen Gewinn von Freiheit. Und ich glaube, dass diese Vorstellungswelten immer stärker auch ihre Kraft entwickeln werden, sodass wir auf der einen Seite sicherlich auch weiterhin mit Endzeitgedanken zu tun haben werden, aber auf der anderen Seite auch wiederum mit einem Aufschwung des utopischen Denkens.
Mit dem Soziologen Sieghard Neckel habe ich in diesen Kulturfragen über das Bild, die Narration des Klimawandels gesprochen. Dieses Gespräch können Sie auch auf der Webseite des Deutschlandfunks oder in der DLF-Audiothek-App nachhören. Ich empfehle Ihnen noch die Sendung Kultur heute im Anschluss. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse.